Ich möchte heute einen neuen Blick ins Alte Testament wagen, und zwar aber im Blick auf Jesus hin. Und die eigentliche Frage, die wir immer wieder haben und die Menschen haben, ist eigentlich, wie ist der Weg zu Gott? Gut, dann können wir gleich als Antwort geben und sagen, ja nee, du kannst dich nicht auf den Weg zu Gott machen, also Gott hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Ja, das stimmt. Und doch ist es ja irgendwo so, ja irgendwo und irgendwie gibt es aber doch einen Weg zu Gott. Und wie, wo ist da mein aktives und mein passives Hinzutun auf dem Weg zu Gott? Und man muss sich vorstellen, das Volk Israel damals 400 Jahre in der Knechtschaft. Sie waren in Ägypten Knechte und Sklaven und sind am Bau beteiligt gewesen von den ganzen ägyptischen Bauten. Vieles, was an Kornspeicher, an den Schatzkammern, an egal was, alles, was der Pharao horten wollte und konnte, musste irgendwo ein Platz dafür geschaffen worden, und die Israeliten wurden dafür benutzt über 400 Jahre in Sklaverei. Man kann in 400 Jahren echt viel bauen, selbst wenn man keinen Bagger von Liebherr hat oder von Caterpillar. Wenn du einfach genügend Leute, Wasser, Brot und Stroh und Lehm, dann kannst du echt viel bauen. Und die Israeliten sind quasi gewohnt gewesen zu sehen, wie prächtig man bauen kann. Da gab es geniale Baumeister, die haben Sachen gebaut, da schlackern einem die Ohren. Und heute gibt es immer noch auch in den verschiedenen Ländern Zeugnisse von dem, was Menschen in der Lage sind zu bauen. Ob in Südamerika diese ganze Inka-Tempel, in Indien gibt es solche im Dschungel vergessene Dinge. Da hinten, wenn man Richtung Stockstadt, Aschaffenburg, gibt es eine ehemalige Papierfabrik oder was auch immer. Das war da vergessen von vielen Leuten. Wissen wir nicht mehr, was da eigentlich alles ist. Und ich möchte heute anfangen, mich um einen Bau zu kümmern und mit euch anschauen, der in seiner Art und Weise einzigartig ist. Und wir fangen hier mal an, und vielleicht bräuchte ich jetzt erstmal das Übersichtsbild, wo die Karte der Reise des Volkes Israels ist, auf dem Weg ins verheißene Land, beziehungsweise hier sieht man so den ganzen alttestamentlichen Weg. Ich möchte den hier kurz aufskizzieren. Ich hatte eigentlich schon mal einen Stab. Ja. So, gehen wir mal von aus, am Anfang war die Schöpfung der Erde, Adam und Eva, Sündenfall, die Sintflut, Arche Noah, Turmbau zu Babel, die drei Söhne des Noah, darunter der Sem, daher kommt, da stammen das Volk Israel ab, das sind die Semiten. Ismael ist da mit einer Abstammung, dann die 12 Brüder, die 11 Brüder Jakobs, 12 Söhne Isaaks, Ägypten, Mose, die 10 Plagen, das Passahlamm. Dann kommen wir hier zum goldenen Kalb, was so echt ein Absturz war, und der Weg raus aus Ägypten, die Gesetzestafeln, und dann hier in diesem Gewirr befinden wir uns jetzt bis zu diesem Fluss, das ist der Jordan. Und das ist die Zeitspanne von 40 Jahren, wo Israel in der Wüste war. Raus aus Ägypten und noch nicht drin im verheißenen Land. Und in dieser Zeit hinein schenkt Gott, hier steht Stiftshütte, eine Anweisung an Mose. Und die lesen wir in 2. Mose 25 ab Vers 1. Und der Herr redet zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israels und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Also Hebopfer heißt so viel wie zusammentragen. Jeder kann etwas zu beitragen, ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber und Bronze, violetter und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Was für ein interessanter Aspekt und Appell. Ein paar kleine Vorgedanken. Das eine ist, das sind Flüchtlinge gewesen, Menschen auf der Flucht, was sie alles wohl bei sich hatten, wenn sie daraus etwas nehmen sollten. Jetzt hatte ich erst vor kurzem gehört, dass wohl tatsächlich, ich kann es jetzt nicht bestätigen, das lohnt sich wahrscheinlich nachzugoogeln oder Siri zu fragen oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall ist es so, dass die Ägypter auch die alttestamentlichen Schriften kennen und haben dann wohl gerichtlich von dem Volk Israel einfordern wollen, was die quasi alles als Kunstschätze aus Ägypten geklaut haben oder mitgenommen haben. Und haben also das aufgezählt, was da alles ist. Und wer so diesen Auszug von Ägypten in 2. Mose nachliest, stellt fest, dass die von den ganzen, vom ägyptischen Volk ganz viel solche Materialien mitbekommen haben. Und haben das also aufgezählt und so, das fordern wir vom Staat Israel zurück. Jetzt kennen die Israeliten ja auch das Alte Testament. Und dann haben die aufgezählt, wie viele Männer und Frauen 400 Jahre in Sklaverei waren und was da an Entschädigungszahlung notwendig wäre. Und haben gesagt, also, wenn wir das jetzt so dagegen rechnen, dann sind wir quasi quitt. Und weiß nicht, ob es stimmt, könnt ihr ja nachgucken. Wäre auf jeden Fall beiden nachzuvollziehen, dass die einen was zurückfordern wollten und die anderen gesagt haben, nee, wenn wir 400 Jahre Sklaverei, wenn so und so viel 100.000 Mann, sind wir eigentlich da quitt. Es gibt eine klare Anweisung von Gott und so wie diese Anweisung ist, gibt es die kein zweites Mal in der ganzen Bibel. Weil zu keinem anderen Gebäude, zu keinem anderen Bau, zu keiner anderen Errungenschaft. Wir können nicht sagen, der Petersdom in Rom wurde nach Anweisung Gottes gebaut. Wir können bei keinem anderen Kathedralik, bei keinem Kirchenbau, bei keinem Tempel so detailliert sagen, das war im Auftrag Gottes. Es sollte ein Zelt der Begegnung gebaut werden. Ich hatte schon gesagt, wir kennen es unter dem Begriff Stiftshütte, weil es von freiwilligen Gaben zusammengetragen wurde. Da heißt es, von dessen Herz ihn antreibt. Und schon hier möchte ich gleich mal hineinfragen, wozu treibt uns unser Herz an? Ist es was, dass wir uns zusammentun und sagen, hey, wir wollen was für Gott bauen. Wir möchten das, was für Gott entsteht. Wir möchten, dass die Präsenz Gottes in unserer Mitte sichtbar wird. Oder gehöre ich vielleicht zu denen, die sagen, ich finde es gut, wenn es das so gibt, aber ich hoffe, dass ich dazu nichts finanziell beitragen muss. Ich bin gern Nutznießer, aber Beitrage, mein Herz treibt mich dazu nicht an. Jetzt ist ja so, wir haben ja auch hier als Gemeinde, wir haben keine Gebührenordnung, Mitglieder bezahlen so, Gäste zahlen so viel und so weiter. Und doch merken wir am Ende, wir haben einen Rechner, eine Kassierin, die ist echt gut darin. Und dann sagt die mir monatlich, David, manchmal fehlt monatlich einfach was. Wir geben mehr aus, als wir haben. Und dann sagen wir, ja, was machen wir? Wir können jetzt nicht verordnen und sagen, so ab jetzt sollten alle, die ihren Gottesdienst kommen, Eintritt nehmen. Wir nehmen Eintritt von denen. Und manch einer denkt, oh, jetzt wird mir ganz schlecht, die reden immer alle nur über Geld. Das will ich gar nicht. Hatte ich mal ein Opfer angekündigt und dann ist einer raus. Der war zum ersten Mal und er sagte, damit kann ich voll nicht umgehen. Jesus redet so viel über Geld. Mehr über manche andere Themen. Und ist es nicht so, dass wir schon allein hier auch uns überprüfen können, wozu treibt uns unser Herz an? Und Gott sagt, ich möchte gar nicht von Menschen, denen dessen Herz es nicht antreibt, was haben, sondern ich möchte von denen, die sich an meinem Bau beteiligen wollen, was nehmen. Freiwillig. Es ist gestiftet. Keiner von uns kann sagen, das, was ich habe, habe ich verdient. Ich sage dann immer salopp, ich würde hier noch viel mehr verdienen, ich krieg's nur nicht. Keiner von uns kann sagen, ich habe das verdient, sondern es ist nicht so, dass uns Gott befähigt hat, ausgestattet hat mit einer gewissen Intelligenz, mit Fertigkeiten, Menschen, die uns angeleitet haben, ich irgendwo das einsetzen kann und daraus monatlich oder je nach Projekte finanziell entlohnt, entschädigt werde. Und selbst wenn ich scheinbar gar nichts habe, ist sogar unser Staat so genial, dass wir ein soziales Netz haben und Menschen trotzdem am Ende des Tages von was runterbeißen können und sich mit irgendwas zudecken. Das ist doch genial. Wessen Herz ihn antreibt? Wozu treibt dich dein Herz an? Ist es etwas für Gott zu bauen? Ist Reich Gottes? Ist wer die Gemeinde, ist Gosplaus ein Ort, wo du sagst, da möchte ich von außen betrachtet, manche Turnhallen oder sonstige machen das so, oder in Vereinsheime sieht man das, dieser Stuhl wurde gestiftet von, dann steht es den Namen von der Person dran. Imaginär wird dich das auch begeistern zu sagen, dass hier das Gosplaus bestehen kann, da habe ich Anteil dran, da habe ich Aktien drin. Unsichtbar steht da mein Name drauf. Ich habe da Anteil dran. Gottes Herrlichkeit lag auf dem Zelt der Begegnung und auf diesem Zelt, auf dieser Hütte, auf diesem Tempel, zeigte Gott auch, wann und wie er weiterziehen wollte und durch die Wüste hinein in das verheißene Land. Jetzt ist ja so ganz banal die Frage, wie sah denn dieser Aufbau aus und wie müssen wir uns das denn vorstellen? Und es gibt viele Bilder im Internet, ich werde auch nachher noch eins zeigen oder zwei, wo man das so sehen kann, gibt viel Literatur. Und ich möchte aber auch sagen, es gibt Unmengen Theorien, Herleitungen. Manchmal würde ich auch was sagen, an den Haaren herbeigezogene Synonyme. Was, welcher Riegel und welche Stelze und was alles zu bedeuten hat. Und ich möchte uns da eigentlich sagen, lass uns nicht auf eine falsche Fährte kommen. Es gibt manche Dinge, die sind offensichtlich. Ich selber möchte mich daran halten, zu sagen, ich möchte nur das erwähnen, was wir im Neuen Testament wiederfinden und wo wir dann erkennen, darauf bezieht sich Jesus, darauf bezieht sich Paulus, darauf beziehen sich Autoren der Schrift. Und andere Dinge, die könnten mir eine Gedächtnisstütze sein, aber das ist nicht Fakt im Sinne von, so ist es. Bevor ich den aufbaue, zeig mal ganz kurz mal das letzte Bild. Und zwar möchte ich jetzt also einen kurzen Exkurs mit uns machen. Wer aufmerksam ist, weiß, das ist ein Nummernschild, Autokennzeichen. Ich kann euch sagen, auch an welchem Auto das hängt. Genau, an meinem. Ich muss es hier nicht schwärzen. Ich gehe mal von aus, ihr betreibt jetzt hier keinen Missbrauch. Das Phänomenale an diesem Schild, an genau diesem Schild ist, da steckt so viel Information drin. Jetzt würde jemand, der mich nicht kennt, der das einfach nur sieht, würde welche Erkenntnis aus diesem Nummernschild ziehen? Okay, ich wohne im Landkreis Darmstadt. Ist zwar heute gar nicht mehr so, wenn du heute in Hessen kaufst, musst du das Nummernschild nicht mehr wechseln. Was zeigt das jetzt noch an? Ich habe im April TÜV bekommen. Ja, wow, das kann, sehr cool. Also, das Auto ist auch verkehrstüchtig. Was zeigt es noch an? Ach so, übrigens, das stimmt, Lasso, weil ich hier, glaube ich, steht Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und selbst wenn ich ja bei einer Ummeldung, wenn ich jetzt Frankfurter Auto kaufen würde, ein Offenbacher, was ja niemand machen will, aber dann würde hier der Stempel auf jeden Fall zeigen, zugelassen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Okay, jetzt hat der Lasso noch gleich drumherum gesehen, aha, da ist einer Christ. Okay, was sieht man noch da drin? Ja, das wäre schön, genau. Ich bin leider nicht so jung, wie ich aussehe. Genau, hier, da ist jemand, ein Papa, hat Lasso erkannt. Okay, also nicht nur, dass DR für Darmstadt steht, sondern hier heißt noch, da ist einer, der sagt, okay, ich bin Dad. Und zwar von einem Kind, das 99 geboren ist und von einem Kind, das 2001 geboren ist. Ist ja mal interessant. Dann kommt aber noch hinein, dass derjenige, weil er ja Christ ist, dem das Auto gehört, sagt, hey, ich habe einen Dad im Himmel, von dem habe ich gefühlt das Auto geschenkt bekommen. Was können wir noch erkennen? Man könnte ja auch noch sagen, das erste DA steht für Dani und das zweite D steht für David. Wer mich kennt, weiß, da habe ich mir wahrscheinlich was dabei gedacht, dass ich so habe. Dann kommt aber noch, man kann also mal globaler gesehen, ich bin Europäer, genau, wahrscheinlich fahre ich ab und zu mal ins Ausland, weil sonst würde ich nicht dieses internationale Kennzeichen haben. Und dann ist noch ganz wichtig, und das ist ziemlich versteckt, und jetzt lade ich euch ein, nach dem Gottesdienst, geht mal an euer Nummernschild ran. Das kann ja nicht jeder so ein Nummernschild machen, sondern da ist an einer Stelle, wenn man dabei ist, so ein Nummernschild machen zu lassen, dann geht es in die Maschine, wird ja frisch zubereitet, und am Ende kommt dann noch, bei mir ist es hier drin, ein kleines, fast unsichtbares Siegel. Das zeigt, dieses Nummernschild ist nach DIN, das ist offizielles, ausgegebenes Schild, und das ist nicht von irgendjemandem, ich kann ja nicht auf ein Holzbrett da das dran schnitzen und dran kleben und sagen, so ist es. Das kann man fast nicht erkennen da drin. Guckt mal bei euren Nummernschildern. Jedes hat so ein unsichtbares Siegel. Wenn wir uns die Stiftshütte angucken, dann kann man ganz banal sagen, zum Beispiel, das Alte Testament geht uns alles nichts mehr an, weil wir leben ja im Neuen. Brauche jetzt so nicht mehr. Oder ich kann mir sagen, wenn Gott gesagt hat, es gibt eine klare Anweisung, wie die Stiftshütte gebaut werden soll, und haltet euch daran, weil es, und hier kommt ein ganz interessanter Gedanke, dass es ein, in Vers 9, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung, dem Urbild all ihre Geräte, danach sollt ihr es machen. Es gibt eine Vorlage für die Stiftshütte. Und es soll detailliert so gemacht werden. Warum so? Bei vielem würde ich sagen, da gibt es andere Checker, die haben das studiert, die wissen es besser. Ich weiß nicht, ob wir bei Stiftshütte so viel rausholen können, wie ich jetzt aus dem Nummernschild raushole, aber wir machen uns auf den Weg und wir fangen an, gemeinsam uns dahin zu begeben. So, zeig mal noch das Bild, wo die Reise Israels durch die Wüste ist. Wie ist der Aufbau der Stiftshütte? Wir haben hier einmal einen äußeren Umzäunung. Weiß gehalten, ich habe es jetzt schwarz, ist gerade Kontrast falsch rum. Dann haben wir hier das eigentliche Zelt selber. Das Zelt ist nochmal unterteilt in einen vorderen Bereich, in einen hinteren Bereich. Interessant ist, hier ist ein Eingang vorne. Hier gibt es einen sogenannten Brandopferaltar. Hier ist ein Waschbecken. Hier ist wieder ein Vorhang. Bis hierher dürfen alle reinkommen. Hier nach dem Vorhang, da dürfen nur noch Priester, das sind die Söhne Aarons und Aaron selber, rein. Hier ist einmal ein Räucheraltar. Hier ist ein Tisch mit Broten drin, könnt ihr erkennen. Dann ist hier ein Leuchter, und zwar nicht irgendein Leuchter, sondern ein siebenarmiger Leuchter. Und dann hier hinten, das nennt man das Heilige. Und hier hinten ist der sogenannte Gnadenthron oder, wie wird es nochmal genannt? Bundeslade. Ihr seht, da sind zwei Engel, links und rechts, eine Platte aus Gold und da unten drin, unter dieser Platte, sind dann Utensilien, einmal ein Krug Manna, Aarons Stab und die zwei Steintafeln der 10 Gebote, die wir hier auch sehen, die Mose angefertigt hat. Das ist so, das ist jetzt nicht maßstabsgetreu, einfach nur mal, dass ihr eine Idee habt, wie das aussieht. Wenn wir uns das so anschauen, dann müssen wir einfach sagen, also im Vergleich zu dem, was das Volk Israel eigentlich auch in Ägypten an baumeisterlichen Dinge schon erlebt und gemacht hat, ist das ein relativ langweiliger Bau. Wenig Tamtam, wenig los. Muss jetzt noch kurz die aufgebaut wird, ist der Himmelsrichtung nach. So, hier ist Norden. So sollte das aufgebaut sein. Klare Anweisung von Gott, Gottes Herrlichkeit soll auf diesem Zelt der Begegnung liegen. Und die Frage ist, und ich mag jetzt so mal ganz low-level einsteigen, wir haben hier zuallererst einmal diesen umzäunten Bereich, der mit ungefähr 2 Meter hohem Leinwand gebaut ist. Bevor ich genauer darauf eingehe, möchte ich doch noch Folgendes erstmal fragen und sagen, wenn Gott diese Anweisung an Mose gibt und sagt, bau mir ein Heiligtum, dass ich in eurer Mitte wohnen kann, ein Zelt der Begegnung, ist die Frage doch für uns, wo wohnt eigentlich Gott? Und das Spannende an der Frage ist ja, wenn Gott nur dort wohnt, ist es ja voll blöd, dass es diese Stiftshütte so nicht mehr gibt. Es gibt einige Modelle, es gibt auch in der Wüste irgendwo in Israel die Stiftshütte. Guck mal nach diesem Bild, ein richtiges, genau. Das kann man besichtigen, ist ungefähr in Lebensgröße zum Reingehen. Diese weiße Umrandung, der Brandopferaltar, Waschbecken und dann dieser Bereich, wo Heiliges und Allerheiliges verdeckt ist. Wohnt jetzt Gott also hier in dieser, genau in dieser Stiftshütte? Das ist nur ein Nachbau am falschen Platz. Wir wissen, dass der Tempel der Nachfolgebau war in Jerusalem und selbst da Auf dem Berg Moriat gibt's keinen Tempel mehr und bis heute wissen die Juden nicht, wo sie Gott eigentlich begegnen können. Und sie bewegen sich so nah wie möglich an diesen Ort ran und das nennt man die Klagemauer. Und wer an die Klagemauer geht, hat gefühlt so nah wie an die Klagemauer kommt er nirgends Gott. Und die Frage für uns aber ist, wenn wir uns sowas anschauen, wo wohnt eigentlich Gott? Und die Leute damals hätten wirklich auch gesagt, Gott wohnt in dieser Stiftshütte. Da ist die Gegenwart Gottes erfahrbar. Dort ist der Ort der Begegnung. Möchten wir uns aus dem Hebräer Folgendes lesen, Hebräer 8, Vers 1. Und da greift er jetzt zwar ein bisschen vor, aber erklärt es gleich nochmal. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sieh zu, heißt es dort, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Auf diesen Aspekt, Jesus, der hohe Priester, möchte ich heute gar nicht eingehen. Das greift für mich schon ein Stück voraus. Aber das Spannende ist, die Stiftshütte ist ein Abbild des eigentlichen Himmels. So beschreibt es der Hebräerbrief. Um zu verstehen, wie der Himmel aufgebaut ist, wie er strukturiert ist, wie das Reich Gottes gedacht ist, wie Gott sich das vorstellt, mit uns Menschen zusammenzuwohnen, gibt es ein Modell, das relativ einfach gehalten ist und doch ziemlich klar. Und das Spannende ist doch, wer sich dort ab Ende 2. Buch Mose mal mit dem Bau der Stiftshütte und mit den Anweisungen, wie detailliert das gebaut werden soll, befasst, ab 2. Mose 25 und Folgendes, der stellt fest, das ist sehr detailliert und sehr fein. Und man musste sich so vorstellen, wie so ein Schatten, vielleicht könnten wir sagen, manche Menschen, die haben es echt drauf, so einen ganz feinen Scherenschnitt zu machen. Kennt ihr so einen Scherenschnitt? Das sieht dann aus wie so ein Schatten, aber es ist ja nur ein Abbild, nur ein Scherenschnitt. Das, was eigentlich dahinter steht, ist noch viel grandioser und gewaltiger. Können wir uns das vorstellen? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Dieses Modell bildet etwas vom Himmel ab, was wir lernen dürfen zu begreifen und wo wir uns auch einerseits dann dran erfreuen und sagen, ich erkenne da identisch, um was es geht. Und manchmal kann es aber sein, dass wir diese Kontrastidentität haben. Wie zum Beispiel damals, es wurden viele Opfer geleistet. Jeden Tag, jederzeit, jeder, der Schuld getan hat, musste rein mit einem Opfer. Der Kontrast ist heute, Jesus ein für alle Mal das Opfer. Kein weiteres Opfer mehr notwendig. Manchmal ist im Kontrast diese Identität und manchmal im Gleichklang. Und hier sagt also Hebräer, dass es eigentlich nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Dinge ist. Wir wollen uns auf die Reise zu Gott begeben, auf dem Weg zu Gott. Und das ist so, wenn wir von Weitem gesehen auf die Stiftshütte treffen, Stell dir vor, du läufst da durch die Wüste durch, bist da mit einem Beduinenzug, mit Kamele unterwegs und es ist alles wirklich trüb und trist und so. Und dann auf einmal erblickst du am Horizont was als erstes? Die weiße Umzäunung. Ein mit weißer Leinwand gezogener Zaun. Für alle drumherum sichtbar. Das muss ein Anblick gewesen sein. Und dann einerseits total schlicht, sauber, rein. Und dieser Zaun war ungefähr 2 Meter hoch. Weiß steht, haben wir vor 2, 3 Wochen schon mal besprochen, weiß steht, jede Braut zieht sich in der Regel, wenn sie kirchlich traut, weiß an. Einfach als Zeichen von Reinheit. Dieser weiße Zaun hier drumherum spricht etwas an von, da ist etwas echt rein. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, es ist rein. Und dass es 2 Meter hoch ist, könnte uns doch eine Gedächtnisstütze sein, dass wir eigentlich sagen müssen, die Reinheit, die Gerechtigkeit Gottes ist höher als ein Mensch. Ich komme da so nicht drüber. Ich habe keine Chance, da drüber zu kommen. Gut, jetzt sagen wir, ja, aber irgendwelche Hochspringer oder so, oder es gibt ja auch Menschen, die sind 2,50 Meter. Wir gehen jetzt von uns, von ganz normalen Menschen aus. Du kommst da nicht drüber. Und mathematisch, beziehungsweise, wie heißt nochmal dieses spezielle Fach mit den Flächen und so bei der Mathematik, Geometrie, in der Geometrie, gibt es eigentlich eine ganz klare Logik. Und zwar, geometrisch betrachtet, gibt es hier bei der Gerechtigkeit, also bei der Stiftshütte, ein Innen und ein Außen. Es gibt ein Drinnensein und ein Draußensein. In der Gerechtigkeit Gottes ist es so, in der Begegnung mit Gott, es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Ist heute in unserer heutigen Zeit schier nicht mehr zu glauben, weil man irgendwie sagt, ja irgendwie ist es ja überall oder jeder findet ja so sein Heil. Damals war es klar, dass wenn du dorthin gelaufen bist, wusstest du, du kommst da so nicht drüber. Es gibt ein Draußen und es gibt ein Drinnen. Aber, und hier kommt ja die gute Nachricht, es gab eine Tür. Es gab nur eine Tür. Es war nicht nach allen Seiten hin offen, sondern es gab nur eine Tür. Ich habe eben vorhin gerade nochmal den Norden hier aufgezeichnet. Man ist von Osten an die Tür herangekommen. Du konntest von allen Seiten drumherum nirgends eine Öffnung. Du musstest komplett drumherum und von Osten herkommen. Und warum von Osten? Weil entgegen der Sonnenanbeter, die nach Osten gerichtet die Sonne angebetet haben, war das Volk Israel angewiesen, diesen Sonnenanbeter den Rücken zu kehren und so auf Gott zuzugehen. Weg von den alten kultischen Religionen, damit nichts zu tun, dem den Rücken kehren. Und dann gab es hier eine Türe. Und die Türe müsste ich auch noch da haben. Haben wir da irgendwas? So, hier ist jetzt so ein gemaltes Bild. Hier vorne ist die Türe. Und also wenn man das von Weitem sieht, hier einerseits von egal welcher Seite du kommst, du hast diesen Weißen, diese weiße Gerechtigkeit zu sehen, da ist was Reines und ich komme nicht drüber. Aber hier ist eine einladende Türe. Also die ist nicht unscheinbar, sondern die ist auch weithin sichtbar. Wer sich drauf zubewegt, dem war klar, also hier ist so, das klingt ja schon fast wie jetzt, reingucken, das verspricht nach mehr. Da würde ich gern mal echt dahinter gucken. Es gibt nur die eine Tür. Viele Wege zur Stiftshütte, aber nur ein Weg rein, durch die Tür. Und es ist nicht so bei uns, dass jeder so eigentlich eine unterschiedliche Biografie erlebt, wie er so sich auf den Weg zu Gott gemacht hat oder in Begegnung mit Gott gekommen ist. Aber jeder von uns muss durch diese eine Tür rein. Durch die eine Tür. Ganz kurz erklärt, 2. Mose 27, Vers 16, da heißt es: Und in dem Tor des Vorhofes soll eine Decke sein, 20 Ellen breit, gewirkt aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, dazu 4 Säulen auf ihren 4 Füßen. Zurück zu dem Bild. Rot, lila, blau und weiß. Das sollte auf diesem fein gezwirnt, also mit richtig toller Handarbeit gemacht werden. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9 folgenden interessanten Vers. Da sagt er nämlich: Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Zurück zu dem Bild. Jesus sagt von sich: Ich bin die Tür. Vor 3 Wochen habe ich über das Effort gepredigt, hat übrigens genau die gleichen Farben drin, nur ist auf dem Effort noch Gold. Wir haben den gleichen Aspekt. Diese Türe und das habe ich hier nicht richtig gezeigt. Hier ist auch nochmal ein Vorhang. Sind alle 3 in dem gleichen Farbkombination, mit dem Unterschied, dass beim Heiligen Allerheiligen noch Gold mit eingearbeitet ist. Und das hat alles die gleiche Farbkombination, was der Priester anhat, wenn er seinen Dienst tut. Und es ist nicht interessant, also jetzt möchte ich uns einfach so als Gedächtnisstütze geben. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, und wir schauen uns diese Tür an, stellen wir dann nicht fest, ja, da ist Weiß drin. Weiß ist ein Zeichen von Reinheit. Von Jesus heißt es, dass er nie eine Sünde getan hat, dass er nichts Verkehrtes gemacht hat. Es ist lila mit drin. Lila ist vom Farbenverständnis der Hebräer eine königliche Farbe, weil die so teuer in der Herstellung, dass sie sich eigentlich nur Könige leisten können. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir von Jesus reden, vom König reden. Wir sehen blau. Blau ist in fast jeder Kultur ein Zeichen für den Himmel. Es ist nicht so, dass die Tür, dass Jesus zum einen vom Himmel kommt und andererseits auf in den Himmel den Weg weist. Und rot, Scharlachrot, ist in fast jeder Kultur ein Zeichen für Blut. Und es ist nicht so, dass Jesus, der von sich sagt, er ist die Tür, mit seinem Blut für uns bezahlt hat, haben wir übrigens vorhin in einem der Lobpreislieder gesungen. Das heißt, um uns hier erstmal in diesen Bereich aufhalten zu können, da erstmal reinzukommen, müssen wir durch eine Türe gehen. Und das darf uns als Verständnis einfach helfen. Du kommst nicht Richtung Gegenwart Gottes, wenn du nicht durch Jesus in die Gegenwart Gottes trittst. Du kannst weder hier selber drüber springen aus eigener Kraft, es gibt keine anderen Türen, durch die man irgendwie reinkommen kann, sondern Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und mit diesem Gedanken möchte ich uns echt so einladen zu sagen, wir möchten uns in den nächsten Wochen anschauen, was bedeutet jetzt so hier der Brandopferaltar? Was bedeutet hier dieses Waschbecken? Da konnte man sich die Hände und die Füße waschen. Wer darf hier nochmal rein? Das ganze Volk. Jeder, der da rein will, kommt da rein. Jeder kommt rein, du musst aber durch die Tür gehen. Wer ist die Tür? Die Tür ist Jesus. Wer kommt hier rein? Was sind hier für Aspekte? Hier gibt es diesen Schaubrotetisch, also Brote, die dort aufgeschichtet werden. Hier gibt es einen Räucheraltar, wo keine Tiere geopfert werden. Hier gibt es kein natürliches Licht, sondern nur ein künstliches Licht, diese siebenarmige Leuchter. Und was bedeutet hier dieser Gnadenthron oder genau Bundeslade mit diesen Engeln, die sich anschauen? Und wer googelt, findet ganz viele kuriose Sachen. Denkt, da darf man auch wirklich sich wiederum differenzieren und sagen, ich möchte euch nicht sagen, so ist es mit den Farben, sondern ich möchte uns sagen, gibt es uns nicht den Hinweis, dass hier ein Beispiel erklärbar ist? Wenn Leute zu dir sagen, kann man nicht auf andere Wege zu Gott kommen, dann kann man sagen, also Gott hat gesagt zu Mose, nicht mach's irgendwie, sondern mach's so. Und mach's so. Und der Weg da rein ist durch Jesus. Die gute Nachricht für uns ist, die Gerechtigkeit Gottes ist zu ergreifen, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, ist zu ergreifen, wenn wir durch die Tür kommen. Und damit möchte ich heute einfach beenden und hoffe, ihr habt Lust auf mehr nächstes Mal und die nächsten Wochen. Ich möchte beten. Jesus, wenn du die Tür bist, wenn nur du die Tür bist, dann bete ich echt, dass wir die Sehnsucht in unserem Herzen verspüren, durch die Tür richtig einzugehen. Auch zu wissen, was es bedeutet, bin ich draußen oder bin ich drin? Bin ich in der Gemeinschaft drin? Und wenn ich Jesus habe im Herzen, dann bin ich drin und nicht mehr draußen. Jesus, du sagst so viel in deinem Wort von, dass du auch Gewissheit schenken möchtest, dass wir nicht in der Ungewissheit herumeiern und denken, ja, was ist jetzt los, wie hat sich mein Leben entwickelt und so weiter. Darf ich eigentlich nur in die Gemeinschaft zu Gott kommen? Ich möchte in Jesu Namen echt bitten, dass du die Tür uns immer wieder neu offenbarst, was es heißt, durch dich einzutreten und drin zu sein. Halleluja. Jesus, ich segne jeden Einzelnen und ich möchte auch dir zusprechen, du, der du vielleicht heute da bist und dir ist es irgendwie ganz suspekt, wie kann man an so einem blöden Modell da irgendwas so herleiten. Aber du merkst, du hast eine Sehnsucht, Gott besser kennenzulernen. Ich lade dich ein, dass du Jesus als Tür siehst und sagst, ich glaube an Jesus und ich möchte dadurch Zugang zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gegenwart Gottes bekommen. Und du darfst es in deinem Herzen formulieren und dich auf dem Weg machen. Und wenn wer Fragen hat, wer irgendwie sagt, ich möchte den Gott mehr kennenlernen, wir als Gemeinde möchten echt dir helfen, Jesus kennenzulernen, auf dem Weg zu Gott zu wissen, was muss ich auch ablegen, was darf ich ablegen und was darf ich vielleicht auch neu anziehen. Halleluja. Amen. Ich möchte nur eine Vorankündigung machen, und zwar Ende Oktober möchten wir mit einem neuen Alpha-Kurs starten. Am Montag, den 31. Oktober.